Wir waren am Ende des ersten Vortrags bei dieser traurigen Zeit stehen geblieben, wo das Volk Israel versucht hat, einfach dadurch, dass sie die Bundeslade in ihre Mitte geholt haben, den Feind, die Philister, zu überwinden. Und ich meine, dass es gut wäre, wenn man sich Gedanken macht, wer die Philister eigentlich waren. Sie waren in der ersten Zeit ein, wenn nicht der Hauptfeind des Volkes Israel, des Volkes Gottes. Und bis in die Zeit von David hinein war das der Feind, mit dem er am meisten zu tun hat. Wo kommen die Philister her? Das liest man ganz am Anfang des Wortes Gottes schon, in 1. Mose 10. Da heißt es in Vers 6, dass Ham, einer der Söhne Noahs, drei Söhne hatte: Kusch, Mizraim, vier Söhne, und Put und Kanaan. Und dann heißt es weiter in Vers 13, und Mizraim, das ist das Wort, was immer wieder benutzt wird im Grundtext im Hebräischen, wenn Ägypten gemeint ist. Und Mizraim zeugte Ludim und Anamim und Lehabim und Naphtuchim und Patrusim und Kasluchim, von denen die Philister ausgegangen sind, und Kaftorim. Das heißt, die Philister sind ein Volk, was ägyptischen Ursprungs ist. Und Ägypten, ohne dass ich das jetzt in Einzelheiten darstellen kann, aus der Zeit heraus, Ägypten ist ein Hinweis auf die Welt. Die Welt, die unter der Herrschaft des Teufels steht. So wie Ägypten unter der Herrschaft des Pharao stand. Und das Volk Israel, was in Ägypten war, war eben nicht frei, sondern stand unter dieser Herrschaft des Pharao. So steht jeder natürliche Mensch unter der Herrschaft des Teufels. Aus diesem Land Ägypten kommen die Philister. Und sie sind dann in das Land Kanaan gewandert, aber ohne durch das Rote Meer zu gehen. In 2. Mose 13 liest man davon, dass Gott eben die Israeliten gerade nicht auf diesem Weg wandern ließ, den die Philister aus Ägypten nach Kanaan gegangen sind. 2. Mose 13, Vers 17. Es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott sie nicht den Weg durchs Land der Philister, obwohl er nahe war. Die Philister sind eben nicht durch das Rote Meer gezogen, sondern sind auf einem Landweg nach Kanaan, also in den Norden gezogen, und haben eben die Erfahrung Gottes, die durch das Rote Meer dem Volk Israel gegeben worden ist, nicht mitgemacht. Das Rote Meer ist ein Hinweis auf den Tod des Herrn Jesus. Das Volk Israel musste, er ist ja befreit worden aus Ägypten, einmal durch das Passahlamm und zum Zweiten durch den Durchzug durch das Rote Meer. Das Passahlamm, sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 5, Vers 7, unser Passah Christus ist geschlachtet worden, das heißt der Jesus, der stellvertretend für uns in den Tod gegangen ist. Und das Rote Meer zeigt uns mehr eine andere Seite, das Volk Israel musste am Ufer dann in das Rote Meer hinuntersteigen. Das war natürlich dann das Wasser. Gott hatte das Wasser in der Nacht weggeweht durch einen Wind, und so dass sie trockenen Fußes durchgegangen sind. Aber sie sind hinuntergegangen, waren nicht mehr zu sehen, bis sie dann an der anderen Seite wieder herausgekommen sind. Und das ist ein Hinweis auf den Tod des Herrn Jesus, dass wir mit dem Herrn Jesus, so wie er sozusagen in das Rote Meer vorausgegangen ist, Mose, der Führer des Volkes Israel, Christus, der in den Tod gegangen sind, und wir mit ihm gestorben sind. Dieses Bewusstsein, mit Christus gestorben zu sein, das haben die Philister nicht. Sie sind also solche, die im Land wohnen, die in dem Land wohnen, wo Gott das Volk Gottes, sein Volk, hinplatziert hat, die sich damit nach außen hin das Bekenntnis geben, Volk Gottes zu sein. Aber nicht auf dem Weg durch den Tod des Herrn Jesus. Das heißt, sie haben weder das Passahlamm für sich erlebt, noch das Rote Meer. Sie haben den Herrn Jesus nicht als ihren Retter angenommen und sind nicht mit Christus geistlicherweise gestorben. Sie stehen für Christen, die behaupten, Volk Gottes zu sein, so wie das die Philister in diesem Land des Volkes Gottes wohnten, aber es nicht waren. Ist das nicht wahr, dass das für Gläubige auch heute ein Hauptfeind ist, in dem Sinne, dass wir mehr als von Menschen, die mit dem christlichen Glauben überhaupt nichts zu tun haben, dass wir als Kinder Gottes, als solche, die für den Herrn Jesus leben wollen, gerade von solchen verachtet und angegriffen werden, die sich Christen nennen, aber nicht innerlich Christen sind. Aber die Feinde, ich weiß nicht, ob im Buch der Richter das ausführlich auch besprochen worden ist, als das hier beim letzten Mal vorgestellt worden ist, die Feinde des Volkes Gottes, wie die Philister, war ja im Buch der Richter auch ein Feind, sind nicht nur ein Feind außerhalb von uns, sondern die Philister stellen etwas in unserem Leben dar. Das, was den Eindruck von Frommheit, von Christlichsein erwecken möchte, aber in Wirklichkeit gar nicht in Verbindung mit dem Herrn Jesus verwirklicht wird. Eine ganz große Gefahr für uns. Ja, morgen sitzen wir wieder zusammen zum Gottesdienst, zum Abendmahl, Gedächtnismahl und auch zur Wortverkündigung. Und da können wir alle ein sehr frommes Gesicht aufsetzen, können wir alle sehr fromm tun. Aber ob das in meinem Leben wahr ist, sieht Gott. Und da gibt es solche Philister in meinem Leben. Ja, da kann ich so tun. Für mich ist die Gefahr ja noch größer oder für solche, die einen öffentlichen Dienst tun. Ja, da muss man ja sozusagen qua Definition muss man ja geistlich sein. Und ich kann jetzt fromme Worte, fromme Vorträge halten, aber ist das in meinem Leben wahr? Oder gibt es in meinem Leben solche Philisterteile, die hier überhaupt keiner so auf ersten Blick mitbekommt? Auf Dauer kann man das natürlich nicht überspielen. Ja, die eigene Familie, der eigene Ehepartner, die Kinder, die Familie, die kriegen ja mit, ob man im Glauben lebt oder nicht. Und früher oder später merken das meine Mitgeschwister auch, ob das wahrhaftig ist, was ich sage. Deshalb, die Philister reden zu uns, inwiefern wir manchmal so tun, obwohl das gar nicht wahr ist. Ich gehe weiter zu 1. Samuel 7, ein wunderbares Kapitel, der Abschluss dieses ersten Teiles dieses Buches. Und das zeigt uns, wie durch Samuel das Volk Israel, das Volk Gottes zur Umkehr geführt wird. Das ist dieses Kapitel, wo dieser herrliche Stein Eben-Eser, Stein der Hilfe, bis hierher hat der Herr uns geholfen, Vers 12, vorgestellt wird. Das Volk Israel bekennt seine Fehler, kehrt um durch Demütigung in Verbindung mit Gebet. Sie bringen ein Opfer. Jede geistliche Umkehr des Volkes damals war mit einem äußerlichen Opfer verbunden. Jede Umkehr in meinem Leben, wenn ich weggehe innerlich von dem Herrn Jesus, und das kann jedem von uns geschehen, ja? Jedem Einzelnen kann das geschehen, gibt es nur in dem Bewusstsein, dass der Herr Jesus, das ist das Opfer, auch für diese Sünde, für diesen falschen Weg sterben musste. Wirklichen Segen gibt es nur durch ein aufrichtiges Bekenntnis und natürlich die Aufgabe des falschen Lebenswandels. Das heißt nicht, dass die Feinde sich ändern. Die Philister sind auch hier in 1. Samuel 7 weiter der Feind, aber dieser Feind wird jetzt überwunden. Dieser Feind ist nicht mehr in der Lage, gegen das Volk Israel zu gewinnen. Prophetisch ist das Kapitel ein Hinweis darauf, dass das Volk Israel einmal vor Gott stehen wird, seine Sünden bekennen wird und Christus als Messias annehmen wird. Das ist der sogenannte Sühnungstag, 3. Mose 16. In 3. Mose 23 wird dann so eine prophetische Reihenfolge gestellt. Und das, was Sie erleben werden, das ist Jesaja 53. Wir wenden Jesaja 53 mit Recht auf uns an. Aber der eigentliche Sinn von Jesaja 53, das, was dort ausgesprochen wird, ja, um unserer Übertretungen willen, war er verwundet und so weiter. Der eigentliche Sinn dieser Stelle ist, dass der jüdische Überrest künftiger Tage diese Worte aussprechen wird. Am Ende von 1. Samuel 7 sehen wir, dass Samuel einen Dienst tut. 1. Samuel 7, Vers 15. Alle Tage richtete er das Volk Israel. Er ging Jahr für Jahr und zog umher nach Bethel und Gilgal und Mizpah und richtete Israel an allen diesen Orten. Und er kehrte nach Rama zurück, denn dort war sein Haus und dort richtete er Israel. Ich meine, dass diese Verse, deshalb dieser Exkurs über den Dienst, einen schönen Hinweis geben für Diener. Erstens, das Kapitel zeigt, dass Samuel ein Beter war, ja, Verse 8 und 9. Zweitens zeigt es, dass er das Opfer, dieses Milchlamm, gebracht hat. Beides spricht von einem Diener. Ein Diener kennt das Gebet, er pflegt das Gebet. Zweitens, man kann dem Herrn Jesus letztlich nur dienen und mal grundsätzlich gesagt, jeder von uns dient dem Herrn Jesus. Jeder Erlöste, jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, hat einen Dienst für den Herrn Jesus. Da sind nicht so besondere Leute irgendwie, die Diener des Herrn Jesus sind. Das gilt uns allen. Aber natürlich in besonderer Weise solchen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das kann man nur einen Dienst für den Herrn Jesus tun, wenn man seine Person und sein Werk wertschätzt. Bei Samuel war das ein Ermutigungsdienst, auch ein Ermahnungsdienst. Beides hat er getan. Er hat ermutigt, er hat ermahnt. Ist auch bis heute ein solcher Dienst, gibt es. Ein Hirtendienst, wie er ihn getan hat, auch als Richter, als Richter besonders, ist ein Dienst, ihr seht das hier, ich habe das wiederkehrender Besuchsdienst genannt. Ein Hirte wird nicht an einen Ort gehen und dann irgendwann mal wiederkommen. Jedes Jahr ist er an diesen Orten gewesen. Er ist nicht an jedem Ort jedes Jahr gewesen. Aber da, wo sein Dienst war, sein Hirtendienst meine ich, sein Richterdienst, da ist er jedes Jahr gewesen. Und ich meine, dass das ein guter Hinweis ist, dass man sich im Hirtendienst beschränken muss. Gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, Orte besucht, wo man mehrere Geschwister dann auch besuchen möchte. Man kann einfach das nicht an allen Orten tun. Man muss sich beschränken auf bestimmte Orte, damit man, ich sage nicht jedes Jahr, aber in einer Regelmäßigkeit und auch in einer einigermaßen zeitlichen Nähe diese Geschwister wieder besuchen kann. Ein Diener braucht auch ein Zuhause. Samuel hatte das. Ein Diener kann nicht immer unterwegs sein. Er braucht ein Zuhause. Bei Paulus war sein Zuhause natürlich die Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja, Paulus hatte einen ganz besonderen Dienst. Aber er hatte auch so ein gewisses Zuhause. Der Herr Jesus übrigens auch. Ich meine jetzt nicht Nazareth, sondern Kapernaum. Es ist immer wieder von dem Haus die Rede. Anscheinend hatte der Herr Jesus auch in Kapernaum so eine Rückzugsstelle. Und Vers 17 zeigt, dass dort sein Haus war und er einen Altar hatte. Ein Diener hat einen Altar, das heißt eine Begegnungsstelle regelmäßiger Art mit seinem Herrn. Damit kommen wir zu den Kapiteln 8 bis 15, wo uns Saul vorgestellt wird. Einleitend, Kapitel 8, sehen wir, was der Anlass ist. Ich sage, ein Anlass gewesen ist, nämlich Samuel kopiert einen Fehler von Eli, dass er keine Einsicht hat im Blick auf das Versagen seiner Söhne und offenbar da nicht handelt. Das ist nicht vergleichbar mit Eli. Bei Eli waren die Söhne böse, das kann man bei Samuel so nicht sagen, aber sie waren korrupt. Sie haben Geschenke genommen und daraufhin fordert das Volk einen König. Obwohl wir in Kapitel 12, Vers 12 lesen, dass die eigentliche Ursache dafür, dass sie einen König wollten, eine ganz andere war. Da ist in Kapitel 11 Nahas, der Ammoniter, der gegen sie heraufzieht. Und dann heißt es in 12, Vers 12, als ihr aber saht, dass Nahas, der König der Kinder Ammon, über euch kam, spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns regieren. Das heißt, sie benutzen das Versagen von Samuel, um einen König zu fordern, obwohl die eigentliche Ursache wo ganz anders lag. Aber so meinten sie eine Begründung finden zu können, die nicht auf ihr eigenes Problem hinwies, sondern auf das Versagen eines anderen. Machen wir auch sehr gerne, oder? Wir zeigen gerne auf die Fehler von anderen und benutzen die als Sprungbrett, um uns vielleicht eine gewisse Freiheit zu erlauben. Wenn der so schwach ist, dann darf ich das doch auch tun. Statt in unserem Herzen die Ursache zu sehen, dass wir fleischliche Freiheit wollen, ja, weil wir ein Problem mit einem Feind haben, vielleicht dem Ammoniter. Trotzdem bleibt bestehen, dass Gott durch diese Bosheit des Volkes einen König haben zu wollen und sie damit, sagt Samuel ihnen auch, ihn und Gott verwerfen. Trotzdem werden Gottes Pläne nicht durcheinander geworfen. Das ist ganz erstaunlich, dass praktisch mit den gleichen Worten, die das Volk hier Samuel gegenüber äußert, Gott das in 5. Mose 17 schon vorhergesagt hat. In 5. Mose 17 sagt Gott durch Mose zu dem Volk, Vers 14, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es besitzt und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind. Gott hat also längst vorhergesagt, dass sie sich einen König fordern würden und was sie dann auch getan haben. Denn Gott wollte tatsächlich nach seinem Ratschluss seinem Volk einen König geben, aber nicht auf die Weise des Volkes Israel. Prophetisch ist das ein Hinweis auf die Zeit, wenn das Volk Israel auch wieder einen König haben will und sich einen König herbeisehnt angesichts der Feindschaft der umliegenden Völker, die wir ja heute schon sehen. Bloß sie bekommen, so wie damals Saul, den Antichristen dann. Ich möchte das Versagen von Samuel, der seine Söhne an seiner Stadt einsetzen wollte, und das war nicht von Gott, gerne als kurzen Hinweis darauf geben, dass es natürlich auch heute bei Dienern des Herrn Versagen gibt. Wenn ihr euch mal die Diener im Wort Gottes anschaut, dann gibt es keinen einzigen außer Christus, der nicht auch Versagen gehabt hätte. Deshalb sage ich immer mal wieder, geht nie mit der Erwartung an Diener heran, dass sie fehlerlos sein sollen. Die gibt es nicht. Keiner von uns ist ein fehlerloser Diener. So wie Abraham versagt hat, wie David versagt hat, wie Salomo versagt hat, wie Samuel versagt hat, gibt es auch bei Petrus, auch bei Paulus in der Apostelgeschichte, sieht man, dass sie eben nicht immer vollkommen waren. Der Anlass kann sein, ich selbst, kann mein Ehepartner sein, meine Ehefrau, können meine Kinder sein, die Anstoß erregen. Jetzt mal Anstoß im Sinne des Landläufigen, wie wir es landläufig benutzen, Anstoß. Was machen wir? Wie gehen wir als Diener damit um? Sind wir bereit, ein Bekenntnis abzulegen? Das ist der einzige Weg, auf dem es neuen Segen gibt. Je nachdem, wo mein Versagen ist, muss ich auch das Bekenntnis ablegen. Ja, wenn es kein anderer mitbekommen hat, muss ich das Gott gegenüber bekennen. Aber wenn ich in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, die Beherrschung verloren habe, dann muss ich vor der Öffentlichkeit auch das Bekenntnis ablegen. Ist ja ganz klar. Sind wir dazu bereit? Sind wir dazu bereit, wirklich zu bekennen, was wir falsch gemacht haben? Wir dürfen auch nicht übersehen, wenn das auch damals eine besondere Situation war, dass ich natürlich auch Verantwortung für meine Familie habe. Ja? Dass ich nicht sagen kann, das sind ja nur meine Kinder. Wenn die Kinder erwachsen sind, ich meine eigene Familien haben, dann bin ich natürlich nicht dafür verantwortlich, was sie tun. Und doch wird ein Diener die Verantwortung dafür spüren. Das macht natürlich, das erhöht die Verantwortung von Kindern solcher Diener, weil sie durch ihr Handeln den Dienst ihrer Familien beeinträchtigen können. Und umgekehrt darf ich das natürlich meinen Kindern nicht sagen. Ja? Wenn du das tust, dann behinderst du meinen Dienst. Ja? Dann würde ich meine Kinder unter einen Druck setzen, der nicht in Ordnung ist. Aber ich habe Verantwortung für meine Kinder, die immer weniger wird. Natürlich, je selbstständiger meine Kinder sind oder wenn sie selbstständige Familien schon haben. Und doch spürt ein Diener die Verantwortung auch noch für sie. Dabei gibt es die beiden Seiten, die ich angeschrieben habe. Ich fühle mich verantwortlich für meine Familie. Auf der anderen Seite dürfen wir als solche, die einen Dienst annehmen, Diener nicht mit einem höheren Maßstab messen als uns selbst und andere. Da können wir manchmal sehr scharf sein, dass wir einem Diener vorhalten, was wir uns selbst frei durchgehen lassen. Das ist ungerecht und das ist solchen gegenüber nicht fair. In den Kapiteln 9 und 10 wird dann der König gesucht. Das ist die Einführung von Saul. Und das Interessante ist, dass Gott diese Wahl sucht. Der Mensch möchte einen König haben für sich. Und Gott gibt dem Menschen einen König, der nach seinen menschlichen, also nach den Vorstellungen des Volkes Israel, nach den menschlichen Vorstellungen der beste Mann ist. Warum muss Gott das tun? Weil er besser weiß, was zu dem Menschen passt. Gott gibt dem Menschen eben nicht irgendeinen König, sondern den besten Mann. Nicht nur von der Größe, den besten Mann, den es nach menschlichem Ermessen damals geben konnte. Das war Saul. Ich komme später nochmal, ich weiß nicht, ob in einem der nächsten Charts darauf zurück, dass es wirklich gute Kennzeichen von Saul gibt. Weil Gott ihnen deutlich machen möchte, ich habe das vorhin mal im anderen Zusammenhang gesagt, selbst wenn das Beste von dem Menschen gewählt würde, wird das nur zu Versagen und zum Ruin führen, wenn derjenige nicht Buße tut, persönlich, und eine Bekehrung erlebt. Es gibt ein paar einzelne Hinweise, symbolische Hinweise, die zum Beispiel, wenn man David und Saul miteinander vergleicht, deutlich machen, dass zwei ganz unterschiedliche Menschen waren, auch dass Gott sie von Anfang an unterschiedlich sah. Zum Beispiel war die Salbung bei Saul mit einer Ölflasche, die, wenn sie zerbricht, kaputt ist. Bei David war die Salbung mit einem Horn, was von Kraft und Stärke spricht. Saul wurde berufen, als er hinter Eseln herlief, die er nie gefunden hat. David wurde berufen als jemand, der bei der Herde war, der Kleinviehherde, die ein Hinweis auf das Volk Gottes ist. Wir sehen, dass dieser Mann äußere Kennzeichen hatte, dass er höher war als alle anderen, dass er also in der Hinsicht auffiel, aber es waren eben äußerliche Kennzeichen. So wird das auch in der Zukunft sein. Der Antichrist wird der Mensch in Hochformat sein, aber der Mensch in seiner Bosheit. Er wird zusammen mit Judas Iskariot, sind das die einzigen beiden, die Sohn des Verderbens genannt werden. Furchtbarer Ausdruck. Und das Schlimme ist, das Volk Israel wird diesen König einmal bewundern. 1. Samuel 11 zeigt dann, wie der Feind kommt, der Ammoniter, was der, wie ich eben schon gesagt habe, der eigentliche Anlass dafür war, dass das Volk Israel einen König suchte. Dass es ein Feind war, sieht man, dass er das Volk Gottes bedrängte. Und das Erstaunliche ist, das Volk war sogar bereit, sich ihm zu unterwerfen. Da kann es Feinde in meinem Leben geben. Und ich sage, es ist leichter, die in meinem Leben stehen zu lassen, als dagegen vorzugehen. Und tatsächlich ist das immer leichter. Wenn etwas in meinem Leben nicht in Ordnung ist, das kostet viel mehr Kraft, umzukehren. Und so wie das Volk Israel, ihr habt das sicher bei dem letzten Mal gehört, bei Richter, im Buch der Richter, bei Simson, da kamen sie zu Simson und haben ihm gesagt, was willst du eigentlich von uns? Wir haben uns arrangiert damit, dass die Philister über uns herrschen. So sind wir auch oft, ja. Da ist ein Feind, der herrscht in unserem Leben und da sind wir bereit, das stehen zu lassen und nicht konsequent ein Leben mit dem Herrn Jesus zu führen. Aber dieser Feind will mehr, der wollte das rechte Auge. Er wollte sie unfähig machen, einen klaren Blick zu haben und einen Kampf zu führen. Ja, damals waren die Kämpfe ja oft eben mit Bogen und man kann mit einem Auge nicht räumlich sehen. Damit war dieser Kampf praktisch verloren für das Volk Israel. Und der Feind, egal was es für ein Feind ist in unserem Leben, der möchte uns auch unfähig machen, einen Glaubenskampf zu führen, das Böse in unserem Leben zu überwinden. Ja, dass die prophetische Bedeutung ist, dass das Volk Israel den Antichristen, den falschen König, wegen der Verfolgungen, die sie erleben werden, annehmen werden, auch wenn das eben ein falscher König sein wird. Ich gehe mal weiter, weil uns sonst die Zeit wegrennt. Eigentlich wollte ich noch was über Ammon sagen, diesen Feind. Könnt ihr euch ja dann auf dem Charts mal so ansehen. In 1. Samuel 12 finden wir dann, dass Samuel seine Abschiedsworte hält. Ist immer beeindruckend, wenn Diener Gottes im Wort Gottes Abschiedsworte sprechen. Ja, Jakob, 1. Mose 49, Mose am Ende des 5. Buches Mose, Paulus in Apostelgeschichte 20 und hier Samuel. Dieser Mann ist irgendwie beeindruckend. Der ist nicht beleidigt darüber, dass man ihn abgesetzt hat. Er zeigt, er kann darüber sprechen, kann sie fragen und sie müssen das antworten, dass er vorbildlich war. Vers 4, du hast uns nicht übervorteilt, uns nicht Gewalt angetan, hast aus niemanden Hand irgendetwas genommen. Sie müssen bezeugen, was er für ein treuer Mann gewesen ist. Manchmal frage ich mich, ob man das von uns, die wir dem Herrn Jesus dienen wollen, auch sagen kann, dass wir wirklich vorbildlich sind. Er kannte das Wort Gottes, das wird in den Versen 6 bis 11 ganz deutlich, dass er zu Hause war in dem Wort Gottes. So wie das im Neuen Testament heißt, bei den Jünglingen, 1. Johannes 2, dass das Wort Gottes in ihnen wohnt. Ja, das Wort Gottes hat seine Heimstätte, Heimat gefunden in dem Leben dieses Dieners. Er war treu, sowohl in seinem Lehren als auch in seinem Beten. Noch einmal das Gebet. Das ist ein Hinweis auf die Verständigen künftiger Tage, die das Volk Israel, die den Überrest belehren werden. In den Kapiteln 13 und 14 finden wir dann, wie Saul charakterisiert wird. Und ich meine jetzt die moralische Charakterisierung. Da finden wir zum Beispiel in Kapitel 13, Vers 3, dass nicht Saul, sondern Jonathan den ersten Sieg erringt. In Vers 7 sieht man, dass er kein glaubender Diener war. Ja, dass er kein Führer war, der durch seinen Glauben das Volk mitgerissen hätte. Nein, das Volk zitterte hinter ihm her. Da war kein Glaube bei ihm zu sehen. Wir sehen in Vers 9, dass er einen Priesterdienst übernimmt, obwohl er überhaupt kein Priester war. Er maßt sich Dinge an, die böse waren. Der zweite Sieg, Kapitel 14, wird wieder durch Jonathan errungen, nicht durch ihn. Und er selbst spricht dann aber davon, von einem Sieg, als ob es der seine gewesen wäre. Ja? Er spricht davon, als ob er diesen Sieg errungen hätte. Dabei war es Jonathan. 14, Vers 19 sehen wir, dass er eigentlich den Priester befragen will, also Gott. Aber als er im Getümmel ist, sagt, nee, braucht man nicht. Ihm war gar nicht wichtig, mit Gott zu reden. Das Gegenteil von Saul, Gebet, spielte keine Rolle in seinem Leben. Dann hat er törichte Anordnungen erlassen. Zum Beispiel, dass keiner bis zum vollständigen Sieg essen dürfte. Ja, was die ganze Mannschaft kraftlos gemacht hat. Er war verantwortlich, dass sie kraftlos wurden und dann nachher über die Tiere hergefallen sind zum Essen, obwohl sie noch nicht geopfert worden waren. Und 14, Vers 37 sieht man, dass Gott ihm nicht geantwortet hat. Das war kein Mann, mit dem Gott reden konnte, der ein Ohr für Gott hatte. Das führt in Kapitel 15 dazu, dass der Wendepunkt für ihn kommt, dass Gott ihn verwerfen musste. Gott hatte Anweisungen gegeben, dass von dem Feind, dem Amalekiter, dass alles verbannt werden musste. Und er hat das nicht getan und schiebt das Böse dann auch noch durch eine Lüge auf das Volk. Er ist Gott ungehorsam und nimmt noch nicht mal die Verantwortung für diesen Ungehorsam auf sich. Und da sagt ihm Samuel, Gott durch Samuel, in Vers 23, die Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Der Eigenwille. Das ist das Kennzeichen eines natürlichen Menschen. Der Eigenwille. Und der war bei Saul vorherrschend. Und Gott sagt, der Eigenwille, das ist nicht irgendwie etwas Nebensächliches, das ist wie Abgötterei und Götzendienst. Das ist das Ver der Eigenwille ist das Verehren des eigenen Ichs. Das ist furchtbar in den Augen Gottes. Das ist bei Ungläubigen so. Und wie ist das in meinem Leben? Auch wir als Christen, als Gläubige, wir können im Eigenwillen handeln, können unseren Willen durchsetzen wollen, können verschlossene Ohren haben für das, was Gott uns sagt. Und dann sagt Gott mir auch, das ist wie Götzendienst, da verehrst du dich selbst. Du willst deinen eigenen Willen, deinen Eigenwillen durchsetzen. Wir haben das vorhin in dem Lied 185 gesungen, ja? Der Wille sei zerbrochen, dieses Bewusstsein, dass nur der Wille Gottes maßgebend sein soll für uns. Es ist der Hinweis darauf, dass Saul wirklich böse war. So wird sich auch der Antichrist in zukünftiger Zeit, man liest das in Offenbarung 13 bei dem zweiten Tier, in seiner Bosheit offenbaren. Nun hat doch Saul ein Geständnis abgelegt, ja? Er hat doch gesagt, ja, ich habe da falsch gehandelt. Und ich habe euch mal einige Verse aufgeschrieben, wo er Geständnisse abgegeben hat. In Kapitel 13, Vers 12 sagt er zum Beispiel, zu Samuel, warum er jetzt schon die Opfer gebracht hat. Eigentlich hatte Samuel ihm gesagt, warte 7 Tage, bis ich dann komme. Er hatte 7 Tage gewartet, aber nicht bis Samuel kam. Und dann sagt er mit den Opfern, dann habe ich mich überwunden zu opfern. Ja, war verkehrt, aber du musst doch verstehen, ich habe mich überwunden, das war ja gar nicht ich eigentlich. Es ging gar nicht anders, als mich dann irgendwie, als ich sah, dass alles schief lief hier. Das ist kein aufrichtiges Bekenntnis. Kapitel 15, Vers 20. Saul sprach zu Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht, bin auf den Weg gezogen. Aber das Volk hat von der Beute genommen. Das war doch gar nicht ich, der den Fehler begangen hat. Das war doch das Volk Israel. Da kann ich doch nichts für. Ist das ein wirkliches Bekenntnis? Vers 24. Da hat er gemerkt, jetzt geht's doch an den Kragen. Ja, Samuel hat ihm gesagt, das Königtum nehme ich weg. Da sagt er, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Denn ich habe das Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört. Schon entschuldigt er sich. Ja, das stimmt, das war nicht richtig, aber ich habe doch auf die anderen gehört. Die waren doch die Schuldigen. Und nun vergib doch meine Sünde und kehre mit mir um. Vergib meine Sünde, wenn er dabei stehen geblieben wäre. Nee, aber kehre doch mit mir um, damit das Volk wieder sieht, dass du auf meiner Seite stehst. 15, Vers 30. Kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn, deinem Gott, anbete. Und er fängt damit an, ich habe gesündigt, nun ehre mich doch vor den Ältesten. Seht ihr, ein aufrichtiges Bekenntnis ist was anderes. Ein aufrichtiges Bekenntnis ist einfach das Eingestehen, ich habe gesündigt. David hat das einmal getan. Und das hat Saul nicht getan. Und wie ist das bei uns? Zur Bekehrung braucht es ein aufrichtiges Bekenntnis ohne Beschönigung. Aber in unserem Glaubensleben bedarf es auch aufrichtiger Bekenntnisse. Wie oft entschuldigen wir uns mit diesem oder jenem, mit diesem Umstand, mit dieser Situation und was weiß ich, statt einfach schlicht ein Bekenntnis abzulegen. Deshalb gibt es ja die Situation, wenn ein Gläubiger ein Leben in Sünde gekommen ist, sagen wir Hurerei oder so, und dann kommt ein Bekenntnis. Im Deutschen kann man ja diese Unterscheidung machen, Geständnis und Bekenntnis. Ja. Wenn ich etwas dann gestehe, was sowieso jeder schon weiß, dann ist große Vorsicht angesagt, ob das wirklich ein echtes Bekenntnis ist oder ob ich nur das zugebe, was sowieso jeder weiß. Und wenn ich dann noch hintendran irgendwie eine Entschuldigung setze, dann ist das kein aufrichtiges Bekenntnis. Und gerade in solchen Fällen, von denen ich gerade gesprochen habe, ist es so entscheidend, dass jemand wirklich umkehrt, Buße tut und dass es zu sehen ist. Und das ist dann zu sehen, wenn er sich demütigt und wenn er nicht irgendetwas als Entschuldigung für sich geltend macht. Das ist der Zeitpunkt im ersten Buch Samuel, wo Gott dann seinen Mann, seinen König bringt. Den Mann nach dem Herzen Gottes, wir haben das gelesen in 1. Samuel 13. Er beruft ihn, Kapitel 16, Ich denke, wir alle kennen diese Berufungsgeschichte, wo er es gar nicht im Auge ist, ja, weder von Samuel noch von dem Vater von David, von Isai. Alle anderen sind geladen, nur David, der muss weiter bei der Herde bleiben. Hier sehen wir jetzt, dass es nicht mehr um äußere Merkmale geht. Es geht nicht mehr um die Frage, wie groß ist der, was für eine große Erscheinung ist er. Samuel musste das selbst lernen, Vers 7, blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Das ist jetzt ein Mann, den Gott beruft, der nach seinem Herzen ist. Gott bereitet ihn vor, bereitet ihn zu, durch seine Arbeit mit der Herde, durch seine Arbeit, die er vorher getan hat. So ist das immer wieder. Wir sehen das bei Petrus, wir sehen das bei Paulus, dass Gott Menschengläubige zubereitet für ihren Dienst. Und dann geschieht das, was ich als den Gipfelpunkt des Dienstes von Samuel bezeichne, die Salbung von David. So wie der Gipfelpunkt des Dienstes von Johannes dem Täufer war, den Herrn Jesus zu taufen und einzuführen in seinen öffentlichen Dienst, so war der Gipfelpunkt von Samuels Dienst, den König einzuführen. Das hat Gott längst getan, Psalm 2, Vers 6. Er hat ihn in Zion eingesetzt, auch wenn die Welt davon noch keine Notiz genommen hat. Kapitel 17 zeigt dann direkt von Anfang an, dass das ein König ist, den Gott benutzen kann. Er erweist sich als König, indem er das Volk von dem Feind, wieder die Philister, befreit. Der Glaube sticht hervor, dass er nicht auf die Rüstung setzt zum Beispiel, sondern auf Gott. Wie er mit dem Goliath spricht, zeigt, dass er Glauben hat an Gott. Und er ist hier ein leuchtendes Vorbild auf den Herrn Jesus, der die Macht Satans am Kreuz von Golgatha überwunden hat. Er tritt nicht in seiner eigenen Kraft auf. Er tritt auch nicht auf als jemand, der sich den Sieg wie Saul eines anderen zueignet, sondern er tritt in dem Namen Gottes auf. Vers 45 sagt er zu Goliath, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Er wusste, dass Gott, in dessen Namen er auftrat, dass der den Sieg bewirken würde. Er selbst war nicht dazu in der Lage. Und wie der Herr Jesus war auch er jemand, der missverstanden worden ist. Man sieht das schon vorher in den Versen, wo seine Brüder gegen ihn auftreten. Aber dann, da sieht man, wie die Brüder von ihm, so wie das Volk Israel, den Herrn Jesus verworfen haben. Wenn ich hier schreibe, missverstanden, 17 Vers 55 bis 58, meine ich etwas anderes, habe mich selber jetzt in die Irre führen lassen durch das Wort. Manche haben ein Problem mit diesen Versen 55 bis 58. David war schon in Kapitel 16 eingeführt worden als jemand, der Saul half, als der böse Geist über ihn kam. Ja, ihr lest das in Kapitel 16, Vers 21. David kam zu Saul und stand vor ihm und wurde sein Waffenträger und hat dann eben mit Laute gespielt, wenn der böse Geist über Saul kam. Und dann fragen manche hier in 17, Vers 25, wie kann dann Saul Abner fragen, wessen Sohn ist doch der Jüngling Abner? Und Abner sprach, so wahr deine Seele lebt, o König, ich weiß es nicht. Und der König sprach, fragst du, frage du, wessen Sohn der junge Mann ist. Und dann haben manche gedacht, ja, kannte den jetzt auf einmal nicht mehr, ist jetzt hier irgendwie das Wort Gottes verwirrt. Aber das ist überhaupt nicht der Gedanke dieses Abschnittes. Da geht es nicht darum, dass der Saul jetzt irgendwie erfahren soll, wer der David ist. Sondern was wollte er wissen? Als er sah, dass dieser Mann in Mut gegen Goliath aufstand, hat er sich gedacht, aus was für einer Familie kommt der? Aus dieser Familie kann ich noch andere gebrauchen. Solche tapferen Leute können mir, und der König war damals der oberste Kriegsherr, Das sind Leute, die mir helfen können, mein Königtum zu etablieren und zu befestigen. Deshalb wollte er wissen, woher der kam. Das heißt, was diese Familie war, aus der David hergekommen ist. Es ging also hier überhaupt nicht um die Frage, wer ist jetzt David, als ob er ihn nicht gekannt hätte. Die Kapitel 18 bis 20 zeigen dann den Hass von Saul gegen David. Immer wieder versucht er durch den Speer oder auf anderem Weg, als David zu Hause war oder nach Hause ging und dann das Bett geholt werden sollte, versuchte er, David auszuschalten und umzubringen. Ich gehe da auf die Einzelheiten nicht ein, sind traurige Kapitel, wie Saul sich verhalten hat. Es zeigt den Hass des Teufels, der sich gegen den Herrn Jesus gerichtet hat und bis heute richtet und damit auch gegen alle, die auf der Seite des Herrn Jesus stehen. Ganz anders war Jonathan. Jonathan war ein guter Freund, ein herausragender Freund von David. Ich möchte gerne etwas über gute Freundschaften anhand dieses Sachverhaltes sagen. Jonathan und David. Heute sagen böse Menschen, auch Theologen, das sei eine homosexuelle Freundschaft gewesen. Das ist einfach absurd. Kein einziger Hinweis aus dem Wort Gottes gibt Anlass für solche abwegigen Gedanken. Richtig ist, dass gute Freundschaften, ich spreche jetzt nicht von der Ehe, das ist natürlich die hoffentlich beste Freundschaft, die wir haben, der Ehepartner als wirklicher Freund. Aber abgesehen davon gibt es Freundschaften nur gleichgeschlechtlich. Du kannst, ob du unverheiratet bist oder verheiratet bist, unter keinen Umständen, jedenfalls gibt uns Gottes Wort keinen Anlass für einen solchen Gedanken, eine Freundschaft über das Geschlecht, also als Mann mit einer Frau, als Frau mit einem Mann pflegen. Gottes Wort zeigt, dass wenn es eine Beziehung zwischen Mann und Frau gibt, dann im Blick auf die Ehe, Eheanbahnung, und dann in der Ehe. Ansonsten gibt es das nicht. Und Menschen, die sich als Erwachsene bekehrt haben, haben immer wieder auch deutlich gezeigt, gesagt, und das fand ich einfach immer ehrlich, dass diese Freundschaften über das Geschlecht hinweg irgendwie immer eine Komponente haben, die sexueller Natur ist. Der sollten wir uns nie, dieser Gefahr sollten wir uns nie aussetzen. Freundschaften sind sehr wertvoll. Wir finden die in Gottes Wort immer mal wieder. Einige haben vielleicht heute Morgen auch den Kalenderzettel von der Herrs Nahe gelesen, wo es um Elia und Elisa ging. Das war jetzt nicht direkt eine Freundschaft, aber doch ein Miteinander für eine gewisse Zeit. Paulus und Timotheus, Mose, Josua. Wir finden das im Neuen Testament auch bei verschiedenen Paulus, nicht nur mit Timotheus, auch mit Silas. Freundschaft ist etwas ungemein Wertvolles und wir brauchen Freunde. Freunde sind diejenigen, die uns Kritik äußern, ja. Im Allgemeinen sind wir gar nicht fähig, Kritik zu äußern jemandem gegenüber. Entweder haben wir Sorge davor, wie er das aufnehmen wird, oder wir haben gar nicht den guten Kontakt zueinander, um einen solchen offenen Hinweis zu geben. Deshalb brauchen wir Freunde. Freunde, denen wir vertrauen, die uns nicht nach dem Mund reden, sondern die uns eine Hilfe geben. Man kann nicht 10 Freundschaften, ich meine richtig gute Freundschaften, parallel führen. Ja? Freundschaften bedürfen der Zeit und Freundschaften machen mich auch verletzbar. Weil ich natürlich einem Freund oder als Frau in einer Freundin Dinge offenbar, die ich einem anderen gar nicht sagen würde. Die machen verletzbar, deshalb kann man nicht viele Freundschaften nebeneinander pflegen. Sie kosten auch Zeit, kosten auch Energie. Aber einen echten Freund zu haben, 2, 3 vielleicht, ist etwas sehr Nützliches und sehr Wertvolles. Sie sollten bei uns als Christen immer durch Gottes Wort geprägt sein. Ja, gehen wir weiter in 1. Samuel, dann finden wir in 1. Samuel 21 und 22, wie Saul schuldig wird, eine ganze Priesterfamilie auszurotten. Die ganze Priesterschaft. Nur durch Gottes Eingreifen wird da einer bewahrt. Leider hängt damit auch eine traurige Geschichte im Leben von David damit zusammen, der selber lügt dem hohen Priester gegenüber. Trotzdem ist auffallend, dass Gott das nicht verurteilt. Nicht im Alten Testament und auch nicht im Neuen Testament, wo er in den Evangelien diese Geschichte aufgreift und offensichtlich berücksichtigt, in was für einer Situation David sich da befunden hat. Wir finden in Kapitel 22, dass die Bedrängten zu David in die Höhle kommen. Er bringt seine Eltern, Kapitel 22, Vers 4, nach Moab. Und die letzte Zeile habe ich geschrieben, das scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass der künftige Überrest in diesen Ebenen von Moab tatsächlich einen Schutz finden wird, wenn er vor dem Antichristen aus Israel fliehen wird. Das kann man Jesaja 16, Vers 4 entnehmen. Und dann gibt es einen, das ist irgendwie erschütternd. Der hat ein Gelübde getan, Doeg. Das heißt, ein frommes Gelübde, einen frommen Schwur getan, ist da bei dem Priester und lässt sich zum Instrument der Bosheit Sauls machen. So kann man Frommheit mit Sünde verbinden. Das hat dieser Mann getan. Und im Kleinen ist das ja in unserem Leben auch immer wieder der Fall, dass wir eine scheinbare Frommheit mit Sünde verbinden. Die Tatsache, dass diese Bedrängten zum David in die Höhle Adullam gehen, ist ein Hinweis auf diejenigen, die in der Zeit, in der der wahre David, der Jesus verworfen ist, so wie David das damals war, sich zu dem Herrn Jesus stellen. Das sind die Gläubigen der heutigen Zeit. Und wenn man mal liest, was das für Leute waren, Bedrängte, 22 Vers 2, jeder, der ein Gläubiger hatte, erbitterten Gemüts, das ist keine Hochgesellschaft, ja, keine Gesellschaft von besonders attraktiven Leuten. Das sind wir. Keiner sollte von sich meinen, er wäre so ein besonders herausstechender, herausragender Mensch, der in den Augen Gottes menschlich herausragende Eigenschaften hätte. Die Kapitel 23 und 24 beschreiben dann sehr intensiv, wie David verfolgt wird. Wie er Feinde überwindet und doch von ihnen dann an Saul verraten wird. Da seht ihr zum Beispiel, wie in Kapitel 23 am Anfang die Philister gegen Kehila kämpfen, David sie überwindet und sie ihn dann Saul gegenüber, die durch ihn Erleichterung erfahren haben, verraten. Das ist der Mensch, ja. Der hat selber Nutzen bekommen, aber bedankt sich nicht dafür, sondern zahlt zurück mit Hass. Trotzdem gibt es einen, der bei David bleibt und zu David hält, das ist Jonathan. Trotz des Hasses von Saul geht er, und das ist das letzte Mal die Begegnung, 23 Vers 15, geht er zu David und stärkte seine Hand in Gott. Das muss irgendwie eine beeindruckende Begegnung gewesen sein. Die beiden spürten, Gelegenheit gibt diesen Eindruck, die spürten, dass es so nicht weitergehen wird. Ein letztes Mal, wo sich diese beiden Freunde noch einmal gesehen haben. David zeigt in Kapitel 24 Respekt. Er hatte Saul in der Hand, aber er tötet ihn nicht. Er bleibt für ihn der Gesalbte Gottes. Das ist für irgendwie beeindruckend, dass David bereit war, weiter verfolgt zu werden. Das finden wir auch bei dem Herrn Jesus, dass er bereit war, sich unter den Willen Gottes unterzuordnen. Kapitel 25 zeigt uns diese herrliche Geschichte mit Abigail. David stand in Gefahr, aus Rache gegen die Torheit und Bosheit von Nabal diesen umzubringen. Aber Gott bewahrt ihn davor, weil eine Frau, eine gläubige Frau, die vermutlich durch, ich sage mal, wie man es heute sagt, Zwangsheirat, diesen Mann heiraten musste, das hatten die Eltern festgelegt, mit einem solchen Tor verheiratet war, sie konnte nichts dafür. Sie kommt David zur Hilfe und bewahrt ihn davor, in Blutschuld zu fallen. Ich will das mal anwenden für euch als Ehefrauen von Brüdern, gläubigen Männern, die in der Versammlung am Ort oder darüber hinaus einen Dienst tun. Ihr habt einen enormen Einfluss, könnt ihr haben, zum Guten oder auch zum Schlechten für uns. Und wohl euch, wenn ihr solche Abigails seid, ja, die in Gottesfurcht, in Gehorsam Gottes Wort gegenüber euren Ehemännern eine Hilfe sind, uns darauf hinweisen, wo wir falsch stehen und wohl uns, wenn wir dann auch hören auf unsere Frauen, so wie Gott das Abraham auch einmal sagte. Ausgangspunkt des Kapitels war die traurige Situation, dass Samuel gestorben war. Der Beter hörte auf zu beten. Aber da hat Gott David eine andere Person gesandt, die ihm zum Segen war. Abigail ist ein prophetischer Hinweis auf die Versammlung, die Gemeinde Gottes in der heutigen Zeit, die auch an der Seite des Herrn Jesus steht, während er auf dieser Erde noch der Verworfene ist. Kapitel 26 geht die Verfolgung weiter. Wieder wird er verraten, diesmal von den Sephittern. Wieder bewahrt David Saul davor, vor dem Tod, obwohl er in seiner Hand ist. David nimmt hier herausragend die ganze Verfolgung aus der Hand Gottes. Ihr seht das in den Versen 18 bis 20. Aber auch das ist ein wichtiges Kennzeichen. David ist niemand, der blind wird. Saul ist ja hier von seinen Emotionen überrollt und sagt noch einmal, Vers 21, ich habe gesündigt, kehre zurück, mein Sohn David. Er sieht ein, dass er Falsches getan hat. Aber David ist jetzt niemand, der sagt, jetzt ist die Umkehr vollständig da. Er erkennt, dass das eine rein emotionale Umkehr gewesen ist und nicht eine wirkliche Umkehr des Herzens. Und das ist auch bei uns als Gläubige wichtig. Manchmal haben wir Dinge zu beurteilen. Da dürfen wir nicht die emotionale Erscheinung, vielleicht die wie eine Umkehr aussieht, dürfen wir nicht verwechseln mit einer wahren Umkehr. Und da erwartet der Herr auch von uns, dass wir zu einem nüchternen Urteil kommen. Wir wollen jede Umkehr unbedingt anerkennen. Aber wir wollen nicht unnüchtern werden, ja? Irgendeine gefühlsmäßige Äußerung für wahre Buße zu halten. Kapitel 27 habe ich bezeichnet als das bitterste Kapitel in Davids Verfolgungszeit, wo er sich jetzt, wir haben vorhin kurz aus diesem Kapitel schon gelesen, in die Hand von Achis begibt, diesem Philisterkönig. Traurig, wenn ein Christ eigentlich klar, da ist ja kein Bild von dem Herrn Jesus, natürlich nicht, wenn ein Gläubiger klar sieht, das ist der Feind, die hatte er besiegt, die Philister, ja, Goliath und die Philister, und sich dann genau in die Hand derer begibt, die er schon mal überwunden hat. Das führt zu Lügengeschichten Davids über seine Siege, ja, mit denen er sich brüstet, wo er falsche Tatsachen angibt, falsche Namen nennt dann auch. Und das zeigt, und das ist natürlich jetzt leicht gesagt, wie man so sagt, vom grünen Tisch aus, das Ausharren habe ein vollkommenes Werk, wie es in Jakobus 1 heißt. Aber das sieht man hier, dass die Zeit der Verfolgung, die Zeit der Not im Leben eines Gläubigen so lange so hart werden kann, dass man aufgibt. Und da lernen wir, ich denke an die Begebenheit in Matthäus 14, wo der Herr Jesus in der vierten Nachtwache zu seinen Jüngern kommt, dass der Herr Jesus uns nicht im Stich lässt, aber das Vertrauen prüft. Und bei David hat er es in einem Maß geprüft, das über das normale Maß hinausging, weil er diesem Mann auch etwas gegeben hat, was über das normale Maß hinausgeht. Wir brauchen auch keine Angst zu haben, dass der Jesus uns im Übermaß prüft. Er prüft uns alle, aber lasst uns ausharren, lasst uns das Vertrauen nicht hinwerfen, wenn wir in Zeiten der Übung kommen. In Kapitel 28 finden wir dann, dass die Geschichte zu Saul zurückgeht. Der eigentliche Feind seines Reiches, der Philister, nicht David, der Philister kommt. Ihr seht in Vers 5, dass Saul das Heer der Philister fürchtete und sein Herz sehr zitterte, gegen David, gegen den Einzelnen mit den paar Männikers, die er hatte. Da war er auf der sicheren Seite, aber wenn der Feind Gottes kommt, dann ist ein Ungläubiger verloren. Und dann sehen wir, dass er in diesem Kapitel aus dieser Angst dann zu dieser Wahrsagerin geht, die erst das gar nicht tun möchte, weil sie sagt, er verstellt sich ja, er tut so, als ob er nicht Saul wäre. Und sie sagt ihm, Saul hat das doch alle Wahrsager ausrotten lassen. Und da offenbart sich, dass man sogar etwas tun kann aus einer rein äußerlichen Frömmigkeit, aus einem rein äußerlichen Festhalten an bestimmten Dingen, die ja sich richtig so gehören für einen Christen. Aber dass das Herz gar nicht wirklich mitgeht und das Herz nicht wirklich dabei ist. Er hatte das nicht getan, weil er überzeugt war davon, sondern weil er Angst hatte, sonst unter die Zucht Gottes zu kommen. Ich möchte das kurz benutzen, um etwas über Okkultismus zu sagen. Eine ganz große Gefahr auch in der heutigen Zeit, Esoterik und Okkultismus, die miteinander in Verbindung stehen, wo man sich Mächten öffnet. Saul hat das damals getan, der hat ja dieses furchtbare Erleben gehabt, was außergewöhnlich war, was diese Wahrsagerin auch nie vorher erlebt hat, dass da wirklich eine Person gekommen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sie das nur so getan, als ob sie Personen gesehen hätte. Ja, das war eben nicht die Wirklichkeit, aber da musste sie erleben, dass tatsächlich Samuel irgendwie erschienen ist. Nun, Gott verurteilt Okkultismus. Ich habe euch da einige Stellen hingeschrieben, ich brauche die nicht vorzulesen. Im Alten wie im Neuen Testament übereinstimmend wird Dämonie, wird das Öffnen für die Geisteswelt, wird ausdrücklich verurteilt. Okkultismus ist, das Wort Okkultus ist ja verborgen, geheim, ist das Öffnen, dass der Bereich, die Praktiken, weltanschaulicher Systeme, wo man sich über sinnlichen Erfahrungen öffnet, wo eben man versucht, mit Dingen, die für die Sinne, die wir so haben, nicht erfahrbar sind, diese erfahrbar zu machen. Übersinnliche, übernatürliche Erscheinungen. Dabei ist wichtig, dass wir jetzt auch nicht ins Übermaß kommen. Der Herr Jesus sagt, dass wir nicht verunreinigt werden, Markus 7, durch das, was wir essen, trinken und so weiter. Ich habe das mal formuliert, was wir einnehmen. Also man kann nicht durch Materielles, was man aufnimmt, ja, das ist nicht okkult. Es sei denn, dass ich es verbinde, zum Beispiel im medizinischen Bereich, mit irgendwelchen Mächten, mit irgendwelchen Kräften, die nicht erklärbar sind. Aber das Essen, Trinken, das Einnehmen von irgendeiner materiellen Sache, das ist nicht okkult. Aber das Verbinden mit Übernatürlichem, zum Beispiel in Verbindung mit Heilungsglauben, oder der Versuch, irgendwie in die Zukunft sehen zu können, das ist okkult. Wo ich mich öffne dämonischen Mächten, weil Gott uns das nicht offenbart. Er hat das, was wir wissen müssen, in seinem Wort offenbart. Etwas anderes offenbart er uns nicht. Dieser Versuch, die Zukunft zu verstehen, Karten lesen und so weiter, das ist okkult. Damit verbinde ich mich mit übernatürlichen Mächten und sie sind böse. Deshalb kann man nur davor warnen, natürlich auch vor solchen Dingen wie Tische rücken und so weiter, wo auf einmal die unsichtbare Welt eine Rolle spielt. Es ist ja immer so eine Gefahr, wenn man über solche Themen spricht, dass man geradezu Neugier dafür erweckt. Insofern muss man immer abwägen, wie weit man geht in dem, was man sagt. Die Beschäftigung mit Übernatürlichem ist höchst gefährlich. Das, was Gott uns gesagt hat, finden wir in seinem Wort. Was anderes brauchen wir dazu? Nicht zu wissen. Wir brauchen aber auch keine Angst als Gläubige zu haben. Ja? Man erlebt das im seelsorgerlichen Bereich immer wieder, dass Menschen kommen und Angst haben, besessen zu sein. In dem Gläubigen wohnt der Geist Gottes. Wer den Herrn Jesus als Retter angenommen hat, in dem wohnt der Geist Gottes. Und da ist kein Platz für Besessenheit durch Dämonen. Dabei übersehen wir nicht, dass Dämonen real sind. Genauso, Dämonen ist ja nichts anderes als Engel Satans. Ja? Das sind Engel, die unter dem Teufel wirksam sind, die mit dem Teufel gefallen sind und die er benutzt, für seine Zwecke. Dämonen sind genauso real wie der Teufel selbst. Wenn ich gesagt habe, dass ein Gläubiger nicht besessen, das heißt bewohnt werden kann von Dämonen, dann heißt das nicht, dass ich mich als Gläubiger nicht auf solche gefährlichen Pfade begeben kann. Leider gibt es Beispiele dafür. Und diejenigen, die das gemacht haben und wieder zurechtgekommen sind, können beeindruckend erzählen, unter was für Ängste und furchtbare Qualen sie gekommen sind. Wer sich also damit auseinandersetzt, wer sich dafür öffnet, in irgendeiner Weise die Tür aufmacht, der ist im größten Gefahrenbereich. Ich nenne das auch schon mal Self-Fulfilling Prophecy, Dinge, die einem dann vorhergesagt werden. Satans Engel können nicht in die Zukunft schauen. Ja? Der Einzige, der die Zukunft weiß, ist Gott. Er benutzt den Teufel, ja? Kann er benutzen für die Ausführung bestimmter Dinge. Er kann zulassen, wie er das bei Hiob getan hat, dass Satan sich gegen Hiob gewandt hat. Das ist natürlich nicht Satan, das Instrument Gottes, aber Gottes Pläne werden immer erfüllt durch das, was geschieht auf dieser Erde. Aber wenn man sich dämonischen Mächten öffnet und dann Dinge vorhergesagt werden, dann ist man so belastet, dass diese Dinge sich durch die Angst, in die man hineinkommt, dann manchmal auch tatsächlich erfüllt haben. Man kann nur warnen vor jeder Neugierde in diesem Gebiet, die einen nur zu Fall bringen kann. Gott sagt durch den Apostel Paulus, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Das gilt gerade in diesem Gebiet. 1. Samuel 29 und 30 zeigt, dass David wieder zurückkommt, aber er hatte keine eigene moralische Kraft, um umzukehren. Das gibt es auch manchmal in unserem Leben, dass Gott in seiner Güte äußere Umstände so führt, weil wir selber nicht bereit sind, von einem falschen Weg umzukehren. Hier waren es die eigenen Fürsten des Philisters. Gott benutzt sie. Gott führt David zurück, aber es ist Zucht. Die gesamte Habe und die ganzen Frauen, die Kinder waren weggeführt worden. Keiner sollte meinen, er kann einen Weg ohne Gott im Eigenwillen gehen, ohne dass das Folgen hat. Gottes züchtigende Hand kommt dann über uns. Es ist keine strafende Hand, es ist die liebende Hand meines Meisters, meines Gottes. Aber sie ist doch dann, wie bei David, in Zucht über uns. Vergessen wir nicht, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Aber Gott steht zu den Seinen. Er verlässt die Seinen nicht, auch wenn wir manchmal falsche Wege gehen. Kapitel 31, das letzte Kapitel dieses Buches, zeigt dann das Ende, ein furchtbares Ende. Saul wird besiegt, wird verletzt, aber noch nicht so weit, dass er direkt stirbt, und er begeht Selbstmord. Jonathan, sein Sohn, fällt mit ihm auf dem Feld. Aber da gibt es auf einmal diejenigen, die in Kapitel 11 den Segen von dem Einschreiten Sauls erlebt haben, die sich auf seine Seite stellen und ihn begraben. Das zeigt übrigens auch nochmal durch die Schrift hindurch, dass Gottes Gedanke nach dem Tod eines Menschen ist, dass er seinen Körper begraben wird. Ich möchte zum Schluss, bevor ich noch ein kurzes Resümee zeige, noch zwei Exkurse vornehmen. Saul war ein guter Mann, in vielerlei Hinsicht, und doch verloren. Wenn ihr den Anfang seiner Geschichte seht, bescheiden, menschlich, schöne Eigenschaft, klein in seinen Augen, sagt Samuel zu ihm, am Anfang warst du klein in deinen Augen. Der Geist Gottes kam sogar über ihn. Gott hat ihn benutzen können in der einen oder anderen Situation. Er hat Siege über den Feind errungen. Er war auch nicht grundsätzlich rachsüchtig. Ja? Am Anfang wollten manche, dass als über ihn gespottet worden ist nach seinem ersten Sieg, er sich daran rächt, hat er nicht getan. Saul war menschlich ein liebenswerter Mensch. Und doch war er sündig. Habe davon gesprochen, schreibt den Sieg über den Feind sich zu, obwohl er den selber gar nicht errungen hatte. Gespräch mit Gott, Gebet war ihm nicht wichtig. War ungehorsam, Eigenwille und hat Selbstmord begangen. Nicht jeder, der Selbstmord begeht, ist ein Ungläubiger. Ja? Nicht, dass wir diesen Fehler begehen. Aber ihm passte es zu seinem Leben. Und das Urteil Gottes finden wir in 1. Chroniker 10. Das ist irgendwie erschütternd. Man kann bei vielen ja nicht sagen, sind sie wirklich ungläubig. Aber das, was Gott hier sagt, 1. Chroniker 10, Vers 13. So starb Saul wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen den Herrn begangen hatte, bezüglich des Wortes des Herrn, das er nicht gehalten hatte, und auch, weil er eine Totenbeschwörerin aufsuchte, um sie zu befragen. Aber den Herrn befragte er nicht. Darum tötete er ihn und wandte das Königtum David dem Saul, Sohn Isais, zu. Gott selbst, sagt er hier, er hat ihn getötet. Stellt euch das vor. Gott selbst hat hier eingegriffen. Ich weiß nicht, ob noch jemand hier ist, der vielleicht auch wertvolle Eigenschaften hat als Mensch, aber nicht gläubig ist. Nur die Bekehrung, nur die Hinwendung zu dem Herrn Jesus, das Bekennen der persönlichen Schuld, der Sünden und das Annehmen des Herrn Jesus als Retter, nur das führt in den Himmel. Persönliche Eigenschaften nicht. Noch ein Wort zu Jonathan. Ich erlebe immer wieder, dass Jonathan relativ schlecht wegkommt in den Kommentaren der Gläubigen. Und ich möchte dazu Folgendes sagen. Jonathan als Glaubensmann ist zu unterscheiden von seiner vorbildlichen Bedeutung. Manche unter uns sind von Kindesbeinen an gewöhnt, dass im Alten Testament wir so vorbildliche, für uns Christen vorbildliche Eigenschaften finden. Und wir übersehen, dass man zuerst einmal den historischen Bericht sich genau anschauen muss. Wir neigen zum Beispiel dazu, das ist der dritte Punkt hier, in Jonathan das Bild eines kompromissbereiten Christen zu sehen, der zwischen Saul und David hin und her gewankt ist. Richtig, in der übertragenen Bedeutung können wir das so sehen. Aber Jonathan damals war der Sohn von Saul und hatte Verantwortung als Sohn von Saul für Israel. Das war sein Platz. Und Gott hat ihm keinen anderen Weg gezeigt. Wir können heute rückblickend sagen, ja, Gott hatte Saul verworfen. Woher sollte Jonathan das denn wissen? Jonathan hatte als seine Aufgabe, an dem Platz zu handeln, wo Gott ihn hingestellt hat. Und das hat er in Treue getan, bis zum Schluss. Ja, er ist mit Saul umgekommen, weil er bis in den Tod in dieser Hinsicht treu gewesen ist. Aber das können wir ihm nicht zum Vorwurf machen. Was die bildliche Bedeutung für uns betrifft, ist es so, dass wir manchmal hin und her wanken zwischen Welt und Entschiedenheit und dann dabei untergehen, so wie Jonathan mit Saul gestorben ist. Aber Jonathan selbst können wir nicht sagen, dass er nicht ein konsequentes Leben mit Gott geführt hat. Prophetisch ist er sicher Freund von David, ein Hinweis, so wie Johannes der Täufer das ausdrückt in Johannes 3, ein Freund des Bräutigams, ein schöner Hinweis auf den gläubigen Überrest. Und er selbst war durch Glaube geprägt. Er war ein Glaubensstärker, so wie er zu David gegangen ist. Und er hat Verantwortung übernommen für sein Leben bis an das Ende. Vielleicht als ein kleines Resümee, einige Punkte, die ich herausgreifen möchte aus dem Buch. Treue wird belohnt. Das sehen wir bei Hannah, das sehen wir bei Samuel, bei David. Es reicht nicht, dass wir äußerlich Christen sind. Wir müssen innerlich umgekehrt sein zu Gott. Der Jesus ist heute der Verworfene und wer sich auf seine Seite stellt, der wird, wie Abigail dann, als er König wurde, auch seine Verherrlichung teilen. Als Christen dürfen wir davon ausgehen, dass Gott unser Ausharren prüft. Er wird es bei uns unterschiedlich tun, aber prüfen wird er, ob wir bereit sind, an der Seite des Herrn Jesus weiterzuleben, auch wenn wir verachtet werden. Vergessen wir nicht das Prinzip von Saat und Ernte, auch in unserem Leben. Das, was ich sehe, wird sich in der Ernte niederschlagen. Und wo wirst du sein, wenn du einmal stirbst? Wirst du bei dem Herrn Jesus sein oder wie Saul da, wo Christus nicht ist? Ein Schlusshinweis zur Literatur. So sehr viel gibt es über das Buch Samuel nicht. Aber ein paar Dinge gibt es doch. Ich weiß jetzt gar nicht, was ihr auf dem Büchertisch liegen habt. Es gibt einmal aus diesem Buch oder der Serie über das ganze Wort Gottes von Bruder Darby. Die Synopsis gibt es natürlich auch ein Teil über das erste Buch Samuel von Bruder Rossier in deutscher Sprache erhältlich, eine Betrachtung. Von Bruder Faraday gibt es speziell über Samuel ein Buch und dann gibt es in fremdsprachiger Literatur gibt es eine ganze Anzahl von Büchern. Da seht ihr hier drauf, wer in der englischen Sprache mächtig ist, kann da einen reichen Schatz auch finden als Erklärung über dieses Buch.